unendlich schön, mit dir in der Kantine zu sitzen. Ich hoffe, du hast dich mit einem kühlen Getränk ausgestattet.
Ein kühles Getränk und ein warmes Getränk.
Dass wir jetzt so richtig schön so mal ein paar Minuten miteinander plaudern können. In der Kantine.
Ich freue mich.
Ja, du freust dich. Aber damit ihr da draußen wisst, wer sich da überhaupt freut, und erstmal natürlich ganz herzlich willkommen zum Kantinengeplauder. Ja, es geht weiter, es wird wieder geplaudert. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, ein Herzensmensch ist da. Andreas Philemon Schlegel sitzt hier mit mir in der Kantine. Hallo.
Hallo.
Hallo. So, wir werden über Selfie reden. Das ist eine Jugendproduktion, die jetzt gerade ganz frisch eigentlich Premiere hatte, kann man sagen. Wir reden über Wojciech, weil du nämlich den Wojciech übernimmst. Und wir reden natürlich ganz viel über dich, weil die Leute draußen total gespannt sind, dich kennenzulernen. Thema Selfie. Wir machen jetzt ein Audio-Selfie. Nehmen wir mal an, man sieht dich ja jetzt nicht, man hört dich nur. Wie würdest du dich denn beschreiben?
Wie würde ich mich beschreiben? Jetzt so rein optisch oder?
Ja.
Wahnsinnig gut aussehend, mit einem Charisma, das, ja, keine Ahnung.
Ich bin froh, dass du das jetzt sagst, weil hätte ich das anmoderiert, dann wäre jetzt schleimt der gleich am Anfang rum. Jetzt sitzt dieser wahnsinnig gut aussehende junge Mann vor mir. Selfie. Wer es jetzt draußen gar nicht gesehen hat und noch gar nichts darüber gelesen hat über Selfie, kannst du vielleicht mal grob umreißen, was dieses Stück beinhaltet, worum es geht?
Es geht um drei Jugendliche, ein Geschwisterpaar namens Chris und Lilly. Und die beiden gehen noch zur Schule, die sind 16 und 17 Jahre alt. Und Lillys beste Freundin, das ist Emma, die geht auch mit auf die gleiche Schule. Und Emma war in den letzten Sommerferien in Paris, hat versucht, sich dort irgendwie neu zu finden, und das Stück beginnt am ersten Schultag nach den Sommerferien und Emma tritt auf und ist plötzlich wie ausgewechselt. Mhm. Also aus dem Mauerblümchen ist plötzlich eine wunderschöne junge Frau geworden, die selbstbewusst ist, und so geht das ganze Ding los. Emma und Chris sind heimlich schon lange Zeit ineinander verliebt, aber wissen es voneinander nicht. Und Lilly versucht, dem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, und veranstaltet,
also deine Schwester,
genau, ja, die Schwester von Chris, veranstaltet am ersten Schultag eine riesengroße Party, und die auch das Ziel haben soll, dass die beiden endlich miteinander zusammenkommen sollen. Und die Party explodiert in ihrem Ausmaß, es sind viel zu viele Leute, es fließt viel zu viel Alkohol, und die beiden kommen tatsächlich dann auch irgendwann zusammen. Bloß das Blöde ist, am nächsten Tag kann sich Emma nicht mehr wirklich daran erinnern, was passiert ist. Und dementsprechend fällt die Kommunikation zwischen den dreien die nächsten Tage auch ein bisschen schwer. Und dann taucht irgendwann das titelgebende Selfie auf. Und so nach und nach wird klar, dass das, was dort auf dieser Party passiert ist, nicht ganz einvernehmlich war.
Okay.
Also Konsens oder Einvernehmlichkeit ist ein sehr, sehr großes Thema in diesem Stück. Es geht darum, wie wird miteinander kommuniziert oder wird gar nicht miteinander kommuniziert. Wie zeigt man sich, was zeigt man von sich und was macht man vielleicht, obwohl man das gar nicht machen möchte, nur damit andere Leute ein gewisses Bild von einem bekommen. Also
nicht ganz einvernehmlich heißt, es steht ein Vergewaltigungsvorwurf im Raum.
Im krassesten Sinne ausgedrückt, ja.
Aha.
Also es gibt ja eine breite Spannweite zwischen einer nicht einvernehmlichen Handlung und einer Vergewaltigung, aber auf diesem Spektrum bewegen wir uns dort, genau.
Wie seid ihr da rangegangen?
Erstmal sehr vorsichtig, aber auch sehr suchend. Wir haben ganz am Anfang Jörg Steinberg, der Regisseur des Stücks, hat auch darum gebeten, dass wir im respektvollen Umgang miteinander auch ständig eine Reißleine ziehen können und sagen können, stopp, Moment, hier geht's mir zu weit. Mhm. Oder das war nicht okay oder sowas. Dass wir im Umgang miteinander als Spieler schon mal eine Basis des Vertrauens aufbauen können bei so einem schwierigen Stoff.
Wurde die Reißleine auch mal gezogen? Gab es so einen Moment, wo man sagt, okay, das geht mir hier zu weit oder das geht mir zu schnell?
Das eigentlich nicht. Wir sind als Team eigentlich sehr schnell zusammengewachsen. Mhm. Und haben uns auch sehr gut verstanden.
Wie wird das denn von den jungen Leuten so angenommen?
Sehr unterschiedlich. Also wir spielen es ab 14 Jahren oder ab 15, glaube ich.
Menschen ab 14, glaube ich.
Genau, für Menschen ab 14 Jahren. Und das ist halt noch so ein Alter, wo der Entwicklungsstand bei den Jugendlichen sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und da kann man anhand der Reaktionen im Publikum das auch schon so ein bisschen ablesen. Also haben wir Jugendliche drin, die schon beim Wort Sex sehr kichern müssen? Oder haben wir Jugendliche drin, die auch schon in dieser Selbstfindungsphase oder in der sexuellen Findungsphase sind, wo man merkt, die beschäftigen sich auch mit diesem Thema?
Und gab es schon Momente, wo ihr sagen musstet, nee, wir müssen jetzt hier mal unterbrechen? Oder wo man wirklich so gesagt hat, das geht so nicht weiter, weil die Abwehrhaltung so groß ist, die ja manchmal wirklich auch eher daher rührt, so nach dem Motto, ich will jetzt meine eigene, also dass es mir unangenehm ist, überspielen, indem ich besonders laut oder besonders cool bin oder sowas, wo man dann sagt, ey Leute, jetzt müssen wir hier mal Schluss machen.
Sowas gibt es natürlich auch. Es ist auch immer von Vorstellung zu Vorstellung sehr unterschiedlich, wie viele, sage ich mal, laute Reaktionen aus dem Publikum kommen. Deswegen haben wir uns im Vorhinein auch sehr genau darüber unterhalten, wie wir damit umgehen. Weil bis zu einem gewissen Grad ist es auch normal. Mhm. Das verstehe ich auch eben, dass man aus einer Überforderung heraus irgendwie was sagen muss oder lachen muss oder tuscheln muss. Aber wir mussten bisher noch nie unterbrechen. Das war alles bisher immer im Bereich des Erträglichen.
Inwieweit werden die Leute, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jungen Leute also nach der Vorstellung aufgefangen und begleitet? Findet das statt?
Es gibt das Angebot, also wir spielen ja hauptsächlich vor Schulklassen und es gibt immer im Vorhinein schon das Angebot, dass die Schulklasse nach der Vorstellung da bleiben kann für ein Nachgespräch. Mhm. Da sind dann wir Spielende auf der Bühne und meistens entweder die Theaterpädagogik oder die Dramaturgie. Mhm. Und dieses Angebot wird auch meistens wahrgenommen, weil es einfach kein leichter Stoff ist. Und ich glaube, dass selbst die Lehrkräfte dann froh drum sind, dass sie nicht die Einzigen sind, die das danach auffangen müssen. Mhm. Im Rahmen der Produktion hatten wir auch einen Workshop mit einer Frau, die gekommen ist, die arbeitet für eine Beratungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt. Und soweit ich weiß, liegen diese Flyer auch im Foyer aus nach jeder Vorstellung. Mhm. Was wir nicht machen wollen, ist jemanden irgendwie dazu zu ermuntern, seine Erfahrungen preiszugeben, weil dafür sind wir auch nicht da. Mhm. Wir sind da, um über das Thema zu sensibilisieren, um über das Thema zu reden. Und wenn jemand wirklich Hilfe braucht, dann da auch eine Anlaufstelle zu geben, aber wir sind ja keine Psychologen, wir sind keine Therapeuten. Mhm. Deswegen wollen wir da auch nicht irgendwie unsere Kompetenzen überschreiten, weil da könnte man auch sehr schnell was Falsches machen.
Mhm. Es gibt auch Abendvorstellungen von dem Stück von Selfie, ne?
Jawohl.
Das war dir besonders wichtig, warum?
Weil dieses Thema so omnipräsent ist, dass es nicht nur Jugendliche betrifft. Ich finde, ja, man muss schon in einem jungen Alter anfangen, darüber zu reden, aber an sich sexualisierte Gewalt, das hört ja niemals auf, worüber wir sehr viel geredet haben, auch in den Proben, da kam ja wurden die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, wo irgendwie was jeder dritte Mann der Befragten gesagt hat, naja, irgendwie so körperliche oder sexualisierte Gewalt in einem bestimmten Rahmen wäre okay in einer Beziehung. Und ich finde, gerade das ist etwas, wo wir drüber reden müssen. Und wenn wir das anhand unseres Stückes machen können, dann auch sehr gerne mit einem erwachsenen Publikum. Oder auch innerhalb der Durchläufe vor der Premiere haben wir natürlich auch sehr viel Feedback bekommen, wo auch gerade die erwachsenen Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, naja, wow, ich habe auch eine junge Tochter und hätte ich gewusst, womit sie sich so im Alltag rumschlagen muss, ich hätte gewünscht, sie hätte mit mir darüber gesprochen. Mhm.
Genau, und Jugendtheater ist ja sowieso sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist was, wofür du dich mit voller Leidenschaft einsetzt. Warum ist das so wichtig für dich?
Naja, ich finde, weil man schon einem jungen Publikum den Zugang gewähren muss oder einfach diese Welt offenbaren sollte, dass es so etwas gibt, eine Herangehensweise an Themen, die uns alle auf der Welt beschäftigen, die vielleicht gar nicht so präsent sind in einem jungen Alter. Weil wenn wir in einer Welt mit Social Media und Netflix und Fernsehen, was auch immer haben, gerät Theater manchmal ein bisschen in Vergessenheit. Und einfach dieses Angebot zu machen, zu sagen, guck mal, da gibt es was und das kann einem helfen, ja, das klingt doof, die Welt zu verstehen, aber kann einem nochmal Input geben auf dem Weg oder auf der Suche danach, die Welt verstehen zu wollen, das finde ich eben ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man diesen Berührungspunkt nicht schon in einem jungen Alter hat, dann fällt es einem schwer, den auch im Erwachsenenalter wiederzufinden. Mhm.
Ja. Weil es hat mal irgendjemand gesagt, ich kann es jetzt gar nicht namentlich benennen, eine Schauspielerin hat gesagt, wurde auch gefragt, warum ist Kinder- und Jugendtheater so wichtig, und die antwortete darauf, das möchte sie gar nicht voneinander abgrenzen, Erwachsenentheater und Kinder- und Jugendtheater. Sie sagt, es gibt gutes oder es gibt schlechtes Theater. Wie stehst du dazu?
Würde ich so vollkommen unterschreiben. Also ich habe ja, bevor ich hier in Schwedt angefangen habe, habe ich 3 Jahre lang in Heilbronn gespielt am Stadttheater, und zwar in der Abteilung Kinder- und Jugendtheater. Mhm. Das heißt, ich habe ausschließlich Stücke für Kinder und Jugendliche gemacht, wo wir aber auch immer gesagt haben, wir müssen an diese Stoffe, die vielleicht für ein junges Publikum gedacht sind, müssen wir aber mit genau der gleichen Ernsthaftigkeit herangehen, als wenn wir jetzt etwas für den Abendspielplan machen würden. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, weil es gibt so dieses Bild von Kinder- und Jugendtheater. Ja, da kommt jemand auf die Bühne, macht ein paar Pupsgeräusche, fällt einmal hin und dann ist das junge Publikum schon bedient. Mhm. Nee, ich finde, das ist immer das Wichtigste bei Kinder- und Jugendtheater. Man darf sein Publikum nicht für blöd verkaufen. Mhm. Weil oft ist es auch so, und oft werden auch wir immer wieder überrascht, wie viel Kinder und Jugendliche schon verstehen. Also man darf diese Stoffe niemals runterdummen. Ich bin eigentlich eher für eine gesunde Form der Überforderung. Genau.
Du hast das in Heilbronn, weil du es angesprochen hast, das war dein erstes Engagement nach der Schauspielschule.
Genau.
Und du bist oder gehörst zu denjenigen, die ihren Abschluss während der Pandemie machen mussten. Ne? Also so da auch inklusive Lockdown und sowas alles mitnehmen. Wie war denn das als junger Student auf der Schauspielschule? Geht ja alles ganz normal los, plötzlich knallt diese Pandemie rein. Ist das noch direkt während deines Abschlusses gewesen?
Es hat in meinem letzten Semester 2020 angefangen. Also das Semester hat begonnen und man hörte schon was, da gibt es so eine Krankheit, mal gucken. Aber es war irgendwie noch gar nicht so präsent. Und tatsächlich, als ich meinen Vertrag für Heilbronn unterschrieben habe, kam, glaube ich, eine Woche später der Lockdown. Okay. Und das war so noch auf den letzten Drücker einen Job bekommen für diese dann doch sehr unsichere Zeit, die da gekommen ist. Aber dann musste ich die Schauspielschule ja auch noch fertig machen. Aber die Schule wurde geschlossen und dann wurde es sehr abstrus mit Online-Unterricht, Schauspielunterricht per Zoom.
Also du musstest das wirklich machen, diese ganzen Online-Kurse, also Online-Angebote und Online-Kurse.
Genau, weil irgendwie die Schule musste ja, obwohl sie geschlossen war, musste sie ja trotzdem irgendwie den Unterricht anbieten, den Lehrauftrag erfüllen. Und natürlich die Absolventen zu einem Abschluss bringen.
Ja.
Und das war teilweise ganz verrückt, wenn man irgendwie alleine, und da stand ich auch schon kurz vor meinem Umzug, meine Wohnung war leer und man hat irgendwie in seinem Zimmer nur eine Matratze rumliegen und einen Laptop. Ja. Man stellt sich hin und muss für den Laptop seinen Abschlussmonolog spielen, wo man eh noch nicht weiß, ob man das je vor einem Komitee spielen kann oder ob auch die Abschlussprüfung genauso vor dem Laptop stattfinden wird. Das war ganz verrückt. Und dann, als mein erstes Engagement in Heilbronn angefangen hat, haben wir tatsächlich 2 Premieren spielen können. Und einen Tag nach der 2. Premiere kam dann der nächste Lockdown. Und dann waren wir erstmal, glaube ich, 5 Monate in Kurzarbeit. Man ist neu in einer Stadt, man kennt niemanden, man ist alleine und man darf auch niemanden treffen. Also da waren ja auch diese sozialen Beschränkungen.
Ja.
Verrückte Zeit.
Die Schauspielschule war in Passau?
Genau.
Dann bist du von Passau nach Heilbronn. Mhm. Und von Heilbronn?
Genau, in Heilbronn war ich 3 Jahre und bin jetzt letztes Jahr mittlerweile, 2023, bin ich direkt von Heilbronn nach Schwedt gekommen.
Jetzt hast du eine halbe Spielzeit hast du jetzt hinter dir, hier an den uckermärkischen Bühnen. Zeit für ein kurzes Zwischenresümee. Das muss ich nicht machen.
Das war schon eine Frage.
Das war so eine Punkt-Punkt-Punkt-Frage.
Punkt-Punkt-Punkt.
Also die Stadt, das Theater.
Ich fühle mich am Theater sehr wohl, bin umgeben von sehr lieben Menschen und durfte bisher sehr tolle Stücke machen. Also zusammengefasst, was war es? Angefangen hat es mit Beute, dann ging es gleich weiter mit Selfie. Dann hatten wir eine kurze, verrückte Phase bunter Weihnachtsfeier.
Sowas hast du vorher noch gar nicht gemacht.
Nein.
Ne?
Nein.
Das muss ja ein Kulturschock für dich gewesen sein.
Naja, was heißt Kulturschock? Also
wieso Kultur?
Kulturschock gar nicht so sehr. Ich war eher ungläubig darüber, wie man eine so riesen Show in einer so kurzen Zeit auf die Beine stemmen kann und das dann doch so glatt laufen kann. Mhm. Das war so der große Schock. Naja, und jetzt geht es weiter mit Wojtek. Also viele Freiphasen hatte ich bisher nicht, aber die habe ich auch nicht vermisst. Mhm. In der Arbeit, wie gesagt, fühle ich mich bisher sehr wohl. Die Stadt ist erstmal eine Stadt. Aber das kannte ich aus Heilbronn auch nicht anders. Man verbringt die meiste Zeit dann doch am Theater. Mhm. Und also langweilig wird es einem hier nicht. Und so viel von der Stadt habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
Ja, also weil man gar nicht dazu kommt, ja. Weil man halt wirklich eigentlich die meiste Zeit in dem Kasten ist. Oder beziehungsweise, was machst du denn als Ausgleich zur Theaterarbeit?
Was mache ich als Ausgleich zur Theaterarbeit? Ich mache sehr viel Sport zu Hause. Es ist zwar einerseits Ausgleich zur Theaterarbeit, aber andererseits auch so dieses sich fit halten, den Körper trainieren, damit man auch spielen kann. Also ich spiele sehr, sehr gerne körperlich und um einfach das leisten zu können, was ich leisten möchte, kann ich es mir nicht wegdenken, dieses tägliche Training, was ich mache. Und ansonsten mache ich sehr, sehr gerne Musik. Kommt zwar leider auch zu kurz manchmal, aber ich spiele wahnsinnig gerne Gitarre und Klavier.
Das spielt er richtig, richtig gut. Ich war ja heute drauf. Das stimmt, das muss man doch mal sagen. Ich war Zeuge, ich kann es wirklich bezeugen. Wie ein junger Gott.
Dankeschön.
Und du isst auch ganz gerne. Das haben wir im BWT ja schon erfahren.
Ich esse in erster Linie
du kochst ich eigentlich lieber, ja, genau. als du isst. Also du isst natürlich auch gerne so und bist aber auch sehr kritisch, was Essen angeht.
Ich esse gerne gut, sagen wir es so.
Und du hast aber einen relativ hohen Anspruch.
Ja, aber auch um diesen erfüllen zu können, muss man ja auch auf einem gewissen Level kochen. Und das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Ich koche auch gerne so ausgefallene Sachen. Und vor allem koche ich sehr gerne für andere Leute. Mhm. Also wenn ich nur für mich alleine koche, dann ist es meistens wirklich irgendwas schnell zusammengeferkelt. Aber wenn ich
zusammengeferkelt.
Aber wenn ich mal die Gelegenheit habe, also wer schon beim BWT war, hat es vielleicht gehört, an Weihnachten koche ich immer für meine Familie und dann wird richtig aufgetischt mit 5-Gänge-Menü und tralala und genau.
Du bist geboren in Taschkent?
Genau.
Usbekistan.
Taschkent, Usbekistan.
Taschkent. Nicht Taschkent.
Taschkent.
Taschkent. Und hat deine Art zu kochen auch ganz viele Einflüsse irgendwie von der Region, da wo du herkommst? Also auch wahrscheinlich durch Eltern oder?
Ja, auch. Mhm. Also durch deutsche Vorfahren und durch russische Vorfahren und durch das Aufwachsen in Usbekistan, wo die Küche auch eigentlich ein Konglomerat aus sämtlichen Kulturen ist, habe ich das schon von klein auf kennengelernt. Also auch meine Mutter und meine Oma, die haben sehr viel Deutsch und Russisch gekocht, aber eben auch Usbekisch und durch die Einflüsse, die es in Usbekistan gibt, tatsächlich auch Koreanisch, Chinesisch, solche Sachen. Und das koche ich auch bis heute ganz
gerne. Warst du mal wieder da in Usbekistan oder reizt dich das gar nicht?
Das würde mich schon reizen, aber es hat bisher noch nie geklappt. Ich würde das gerne machen. Vor ein paar Jahren hat Usbekistan für EU-Bürger die Visumspflicht aufgehoben. Mhm. Das heißt, ich könnte einfach als Tourist in den Flieger steigen und dorthin fliegen. Ich glaube sogar mit dem Personalausweis. Aber ich bin bisher noch nie dazu gekommen.
Du warst drei Jahre alt? Nee, wann? Seit
sechs.
Sechs Jahre. Also das heißt, du hast auch noch konkrete Erinnerungen an die Stadt.
Definitiv.
Ja. Aber beim Essen, jetzt waren wir bei Musik und jetzt müssen wir natürlich auch noch über Wojciech reden. Wojciech ist irgendwie eine ganz wichtige Produktion für dich, weil du hast mal gesagt, das ist eine deiner Wunschrollen oder Traumrollen. Man kann ja immer, finde ich, nicht sagen, ich habe genau die Traumrolle und die Wunschrolle, aber die gehört zu dem, was man gerne oder was du gerne spielen möchtest. Warum?
Auf jeden Fall, ich finde dieses Stück oder dieses Fragment, Büchner hat es ja nie fertig geschrieben, obwohl es nur so kurz ist, nur so wenig Text ist, finde ich, steckt da so viel drin, was einfach Menschlichkeit ist und wie Menschen auch in ihrer schlechtesten Seite miteinander funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Und gerade dadurch, dass es da einfach Lücken gibt oder dass es nie fertiggestellt worden ist, kann man, glaube ich, einfach sehr, sehr viel aus diesem kleinen Stoff rausholen und gibt einem als Schauspieler auch sehr viele Möglichkeiten, einfach Sachen zu erkunden, Sachen auszuprobieren, Sachen zu spielen, die man sonst vielleicht nicht zu spielen kriegt.
Ja. Und selbst das bietet ja, glaube ich, auch viele Möglichkeiten, sehr körperlich zu spielen. Das ist ja eine ziemliche Tour de Force, die diese Rolle in der Inszenierung von Thilo Escher durchlaufen muss.
Allerdings, also sowohl rein vom Kopf, aber auch vom Körper.
Ja.
Der nutzt sich ziemlich ab, dieser Wojciech, also auch rein in der körperlichen Arbeit. Aber genau sowas macht mir auch Spaß. Also ich kann nie genug davon kriegen.
Du suchst nach Möglichkeiten irgendwo, selbst sei es hier auf Probebühnen oder sei es in Altbauwohnungen, du suchst immer noch Möglichkeiten, ein Vertikaltuch zu spannen.
Ja,
das stimmt. Wann hast du denn damit angefangen, im Vertikaltuch zu, was macht man denn da, turnen?
Akrobatieren.
Nein, zusammenferkeln, akrobatieren. Geil, wir machen hier so einen neuen Duden. Ja, wann hast du damit angefangen? Das kann man ja nicht einfach so.
Ich habe angefangen tatsächlich in Heilbronn, jetzt mittlerweile vorletztes Jahr, im Rahmen einer Produktion im Kinder- und Jugendtheater. Hallo.
Hallo, komm ruhig rein. Jetzt kommt gleich der Theater-Jugendclub hier rein.
Ah,
setzt euch schon mal hin. Könnt ihr noch 5 Minuten irgendwie einmal, wir machen hier gerade einen Podcast, ihr seid live dabei.
Oh, hallo.
Finja und Hanna vom Theater-Jugendclub, so ist das halt in der Kantine. Da trifft man sich, jetzt treffen die Schauspieler auf die jungen Nachwuchsschauspielerinnen, die hier kommen und warten auf die Probe, die jetzt gleich im Anschluss stattfindet. Also ob ihr uns vielleicht noch 5 Minuten gebt?
Ja, klar.
Perfekt.
Dankeschön.
Holt euch noch eine Cola. Danke euch.
Wie war die Frage?
Vertikaltuch, wann hast du damit angefangen?
Angefangen?
Genau, akrobatieren.
Akrobatieren. Vertikaltuch habe ich angefangen vorletztes Jahr in Heilbronn im Rahmen einer Produktion fürs Kinder- und Jugendtheater namens Time Out, ein Spiel um Geschwindigkeit von Christina Kettering. Das war wir hatten die Vision, diese Produktion so sinnlich wie möglich zu gestalten und deswegen haben wir alle Mittel genutzt, die uns irgendwie nur einfielen, von Musik über Schattenspiel und so weiter und so fort, bis hin zu diesem Vertikaltuch. Da hatte ich das Glück, dass die Regisseurin Nicole Buhr, die auch dort das junge Theater leitet, sehr, sehr viel Akrobatik gemacht hat in ihrer Karriere. Und sie hatte sich das Vertikaltuch in der Produktion gewünscht und von ihr konnte ich aus erster Hand lernen, wie man in diesem Ding herumturnt. Akrobatiert.
Ja, im Moment mal vielleicht für die Leute, die es gar nicht wissen, ein Vertikaltuch, da hängt ein Tuch oben an der Decke und dann setzt man sich da rein und macht so Wirbelbewegungen, ne?
Ja.
Dankeschön.
Macht.
Herr Ranglack erklärt das Vertikaltuch.
Also es ist, wenn es gut gemacht ist, dann sieht es so aus, als würde man der Schwerkraft trotzen und man verbirgt eigentlich immer, dass es wahnsinnig anstrengend ist und auch ganz schön wehtut, wenn man da drin hängt. Mhm. Aber man ist dort leicht wie eine Feder und das bewegt sich irgendwo zwischen Akrobatik und Tanz und gibt auch immer sehr viele staunende Augen, wenn man sich irgendwie in dieses Tuch einwickelt und plötzlich lässt man sich aus 6 Meter Höhe fallen und kurz vor dem Boden wird man dann doch vom Tuch aufgefangen. Und das
im Idealfall.
Im Idealfall.
Ja, okay. Also das klingt auch was unbedingt ich mal machen müsste. pass auf, was magst du denn gar nicht?
Was mag ich gar nicht?
Das treibt dich zur Weißglut.
Wenn Leute unnötig schreien. Mhm. Ich mag es nicht, wenn viel geschrien wird. Ich mag es nicht, wenn Türen zugeschlagen werden. Ich mag es nicht. Da war schon ein Punkt davor.
Und was magst du? Wenn Leute nicht schreien.
Naja, ich wollte gerade sagen Ruhe, aber ja, Ruhe mag ich immer, aber ich mag auch Unruhe, ich mag eine gesunde Form von Stress tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann am besten funktioniere.
Hast du eine Lieblingstheateranekdote oder ein sogenanntes Outtake?
Oh, da gibt es viele.
Oh, jetzt schon so viele?
Da müsste ich aber nachdenken. Das ist wie, als ob jemand sagen würde, erzähl mal einen Witz.
Ah,
und plötzlich weiß man keinen mehr. Also was mir so spontan einfallen würde, ist ein Lieblingsversprecher. Damals war ich selber noch im Jugendclub in Passau. Und wir spielten die Wildente von Ibsen. Und in einer der schwersten Szenen dieses Stückes, alle stehen schon mit Tränen in den Augen da und man kämpft sich durch diese Szene, hatte der Kollege einen Versprecher, der ihm selber nicht aufgefallen ist. Der hat danach noch weitergespielt und hat sich gefragt, warum alle am Boden liegen vor Lachen. Und der Versprecher, so einfach wie er war, so lustig fand ich ihn in diesem Moment auch. Er sprach vom Ruin seines Vaters. Aber plötzlich war es der Urin seines Vaters.
Und er hat es aber nicht mitgekriegt.
Er hat es nicht.
Alle lagen auf dem Boden.
Genau.
Du, das war's schon mit unserem netten kleinen Kantinengeplauder. Ich danke dir sehr, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Kleine Einblicke gegeben hast in deine Arbeit zu Selfie und zu Wojcik und auch ein bisschen in dein Privatleben, dass wir da mal reinschnuppern durften. Das war es von unserem Kantinengeplauder. Unseren Podcast gibt es auf www.theater-schweb.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten einfach den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr gar nichts. Das war's. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in Schweden. Herzlich willkommen an den uckermärkischen Bühnen und euch da draußen. Viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.